Herzlich willkommen zu Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Folge 8 dreht sich um Mord. Und zwar nicht nur um einen, sondern gleich drei. Gemordet hat eine Frau, die es wirklich gab, Christa Lehmann aus Worms. Und ihre Geschichte erzählt der Wormser Autor Walter Landin in seinem neuen Buch Wormser Gift. Er ist heute da und mit ihm diskutieren Ulrike Weil, die erstens die langjährige Leiterin der Stadtbibliothek in Pirmasens ist und zweitens eine ausgewiesene Krimikennerin. Und dazu sitzt noch dabei Kerstin Bachtler. Ja, Walter Landin ist ein Schriftsteller mit sehr viel Erfahrung. Schon vor mehr als 35 Jahren begann er, Bücher zu veröffentlichen. Das waren zunächst Erzählungen, auch Gedichte, einiges in Mundart und dann 2008 der erste Kriminalroman mit dem Titel Mannheimer Karussell. Mannheim als Schauplatz von Verbrechen, das hat er noch ausgebaut, indem er seinen Kommissar Lauer in Mannheim angesiedelt hat. Ihn lässt er in Mannheim Fälle lösen, die wir in den 6 bisher erschienenen Mannheim-Krimis nachlesen können. Und in Mannheim kennt sich Walter Landin aus, denn dort lebt er, wenn er nicht gerade in Hertlingshausen bei Worms wohnt. Herr Landin, ja, mit Krimis haben Sie viel Übung mittlerweile. Den Kommissar Lauer haben Sie erfunden. Die Hauptfigur in Ihrem jüngsten Buch jedoch, Christa Lehmann, die ist nicht fiktiv, die gab's wirklich. Sie hat traurige Berühmtheit erlangt. Zwischen 1952 und 1954 tötete sie ihren Ehemann, ihren Schwiegervater und ihre Freundin, die allerdings nur aus Versehen. Und ihre Mordwaffe, das war damals das noch recht neue Pflanzenschutzmittel E605, eine hochgiftige Substanz, es wirkt sehr schnell, wenn man es trinkt oder irgendwie einnimmt. Und das liest man schon in der drastischen Beschreibung von Christa Lehmanns Freundin Anni und ihrem Hund, die beide zusammen nur eine Praline gegessen haben, die mit E605 gefüllt war. Herr Landin, lesen Sie doch bitte gerade diese Stelle, die gleich am Anfang des Buches auch ist, mal vor.
Anni nippt am Tee, verzieht das Gesicht, schüttelt den Kopf. Mir ist schlecht. Anni, dann nimm einen Schluck vom Weinbrand. Sie holt die Maria-Kron-Flasche aus der guten Stube und reicht ihrer Tochter die Flasche und ein Schnapsglas. Die Flasche rutscht Anni aus der Hand und fällt auf den Boden, ohne zu zerbrechen. Was für ein Glück, denkt ihre Mutter. Mir ist schlecht, Mutter, ich muss mich hinlegen. Sie steht auf, ihr ist schwindlig, sie hält sich mit beiden Händen am Küchentisch fest. »Ei, Mutter, wie wird mir? Ich sehe nichts mehr. Ich werd blind. Hilf mir!« Frau Ruh steht unbeweglich neben dem Küchentisch, die Hände an den Schläfen. Sie sieht den Spitz, der japst, sich um die eigene Achse dreht, wieder und wieder, wie ein gut einstudiertes Kunststück sieht das aus, bühnenreif, denkt die alte Frau. Dann bleibt Floggy liegen, zuckt noch mit den Beinen und liegt still da. Annis Mutter erwacht aus ihrer Erstarrung. Nein, 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 o Gott, o Gott! Sie geht auf ihre schwankende Tochter zu, greift nach ihrem Arm. Das ist nicht einfach. Die zappelt mit den Armen, jammert, schreit. Ich kann nicht sehen, Mutter, hörst du? Verstehst du, was ich sage? Ich bin blind! Endlich bekommt sie Annis rechte Hand zu fassen. Blind, Mutter, blind! Sie zieht Anni zu sich heran, legt ihren Arm um sie, dirigiert sie mit kleinen Schritten aus der Küche. Anni sackt in sich zusammen. Jetzt ist es ruhig in Annis Kopf. Das Sirren ist verschwunden. Es fehlt ihr. Sie hat Angst. Die Dunkelheit ist undurchdringlich. Da ist es egal, ob du die Augen aufreißt oder ob du sie schließt. Das Glück ist ein Vogel. Ihre Mutter hat nicht recht. Das Glück ist kein Vogel. Das Glück ist ein Nichts. Schwarze Dunkelheit, Stille. Die Augen fallen Anni zu. Sie wehrt sich nicht mehr. Soweit.
Soweit das Zitat. Damit beginnt der Roman Wormser Gift und das ist der dritte Mord. Vorher hatte Christa Lehmann ebenfalls mit E605 ihren Mann und ihren Schwiegervater umgebracht. Ja, und das Ganze ist jetzt fast 70 Jahre her. Christa Lehmann wurde damals dann auch verurteilt und saß lange im Gefängnis. Herr Landin, was hat Sie an dieser ganzen Geschichte so fasziniert, dass Sie einen Roman draus gemacht haben?
Ja, es war einmal ein regionales Interesse. Ich komme aus der Region. Dirmstein, Worms ist in der Nähe. Das zweite war ein historisches Interesse, die 50er Jahre. Ich bin 1952 geboren und es ist auch das E605. Da habe ich also auch ganz persönliche Erinnerungen dran. Es wird auch in dem Buch geschildert. Mein Opa hat immer unseren Rebengang im Garten gespritzt und ich habe mal aus dem Krug getrunken, wo er das E605 angerührt hat. Und er hat mir gesagt, da darfst du auf keinen Fall draus trinken, da kann man von sterben. Und ich habe dann wirklich gedacht, ich sterbe und habe mich hingelegt und habe mich gewundert, als ich wieder aufgewacht bin ein paar Stunden später. Und das dritte Interesse, das ist wirklich das Interesse an Frauen als Täterin, als Mörderin. Also das ist ja, kommt nicht so oft vor. Ich habe ein paar Zahlen da. In Deutschland gibt's ungefähr 60.000 Gefängnisinsassen, davon sind 3.300 Frauen, das sind 5,5%. Aha. Bei den Tötungsdelikten sieht's ein bisschen anders aus, da sind 10-15% der Frauen sind da involviert. Also Männer töten viel mehr und begehen viel mehr Verbrechen als Frauen. Und das zweite mit dem Gift. Landläufig denkt man, das ist so die Hauptart, wie Frauen töten, aber das ist sehr selten, dass Frauen Gift verwenden. Bei Frauen kommt vor allen Dingen die Erstechen und die Ersticken. Und das sind eigentlich, wenn ich mir das so persönlich jetzt vorstelle, mit einer Pistole, wenn ich sie da erschießen kann, das könnte ich von 5-6 Metern Entfernung. Fürs Erstechen muss ich körperlichen Kontakt haben. Mhm. Und was ich mir am allerschlimmsten vorstelle, jetzt als Tötungsart, ist jemanden zu ersticken. Ja. Es gab da in Neuenburg eine an der Universität eine Untersuchung von zwei Frauen, die haben gefragt, Motive, die Frauen töten, und da sind interessante Ergebnisse auch rausgekommen. Männer töten sehr oft im Affekt, Frauen so gut wie gar nicht. Also aha. Frauen töten nach Überlegung. Das dauert lange, bis eine Frau den Entschluss fasst zu töten. Und oft ist es der Partner oder der Ex-Partner. Und oft ist dieser Tat wirklich Gewalt vorausgegangen. Mhm. Also das ist schon, ja.
Das ist ja hier, haben wir den Fall ja hier auch, da reden wir ja gleich noch drüber, diese Situation, in der sich die Christa ja. Lehmann befand, ganz schlimm, weil ihr Mann, den sie als erstes umbringt, sie auch wirklich schlecht behandelt, im Grunde von Anfang an auch schon. Wir werden jetzt gleich auch noch die Szene dann hören, wie die Hochzeitsnacht war, also ganz grauenvoll. Aber erstmal die Frage jetzt noch an Ulrike Weil, die Krimis liebt und seit über 20 Jahren die Stadtbibliothek Pirmasens leitet und sich mit Krimis auch gut auskennt. Walter Landin schreibt auf sein Buch Roman. Trotzdem steht ja als Untertitel auch die Geschichte der Christa Lehmann. Es geht um ein kriminelles Verbrechen, aber was ist denn das? Da ist ganz viel Dokumentarisches drin. Die Christa Lehmann gab es ja auch wirklich. Es ist ein Zeitdokument auch, diese 50er Jahre. Als was hast du es gelesen oder als du es gelesen hast, als was ordnest du es ein?
Also wenn ich jetzt dieses Buch besprechen müsste und ich es in ein Genre einordnen müsste, würde ich es, denke ich, schon als Krimi einordnen. Es ist schon ein bisschen schwierig, weil es kein reiner Krimi oder auch kein klassischer Whodunit ist. Trotzdem ist es ja legitim in einem Krimi. Also oft weiß man bei einem Krimi schon, wer der Mörder ist. Hier wird ja die Geschichte quasi aufgerollt, von hinten aufgerollt, ganz viele Rückblicke. Es kommen reelle Personen drin vor, fiktive Personen. Und gerade auch anhand der fiktiven Personen lassen sie ja auch den Leser sehr teilnehmen. Ich denke jetzt an den Prozess, wo sie ja die fiktive Annemarie, die Freundin des Polizisten, am Prozess teilnehmen lassen. Und durch ihre Augen nimmt der Leser ja am Gerichtsprozess teil. Natürlich ist es ein Teil Biografie, es ist sogar ein Teil Autobiografie des Autors. Es ist dokumentarisch, es ist ein Stück Zeitgeschichte. Aber ich würde es, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz klassisch ist oder der Definition nicht ganz genügen würde, ich würde es schon im Großen und Ganzen als Krimi einordnen.
Und ich finde, die Spannung, es ist ja ein spannendes Buch und die Spannung besteht tatsächlich, finde ich, für mich auch da drin. Am Anfang weiß man, die Christa Lehmann ist der Mörder. Es geht auch gleich mit dem Mord los. Aber das Spannende ist dran, dass sie eigentlich ja nach und nach zumindest in Ansätzen aufdecken können, was zu der Tat oder was zu den Taten geführt hat. War das auch was, was für Sie selber im Prozess der Recherche spannend war?
Ja, genau. Also man findet unheimlich viel im Netz. Man findet sogar alte Wochenschauen, also auf YouTube, die damals in den Kinos gelaufen sind, wo Bilder aus dem Original, Bilder aus dem Prozess. Also man hat eine unheimlich gute Vorstellung von der Frau. Und das Bild von dieser Frau ist wirklich, das ist die Wormser Gifthexe. Allein die Tatsache, dass dieser Prozess 3 Tage gedauert hat, das muss man sich mal vorstellen. Es geht um 3, also Mordanklage, Dreifachmord, eine Serientäterin, und in 3 Tagen handelt man das ab. Die Zeugen sind durchgeschleust worden, die Gutachter haben ihre Gutachten abgegeben, und dann wurde die Urteilsbegründung, also die zum Teil wirklich so hanebüchen ist, also da ist die eine Stelle drin, wo der Richter dann darlegt, dass der Karl Lehmann, der Mann, der ermordet worden ist, der ein 100-prozentiger Alkoholiker war, also der wirklich total abhängig war, dann sagt der Richter, ja, der hat ganz gerne mal ein Gläschen getrunken, aber ein Alkoholiker war das auf keinen Fall. Das sind so Sachen, da schüttel ich wirklich den Kopf, und das war auch das Interesse, das ich daran gehabt habe, diese Christa Lehmann näher als Person kennenzulernen. Ich habe unheimlich viel Verständnis für die Frau, ich kann das auch nachvollziehen, wobei natürlich die Reaktion, 3 Menschen zu ermorden, und dieser dritte Fall, wo ihre Freundin gestorben ist, das ist das, wo ich, also auch nachdem ich alle möglichen Perspektiven da gehört habe und viel, viel drüber gelesen habe, ich kann es nicht nachvollziehen. Sie hat diese Giftpraline verteilt, als 6, 7 Leute da waren. Die alte Frau, für die sie bestimmt war, für die Mutter der Anni, die hat gesagt, nee, ich esse das nicht, ich bin zuckerkrank. Sie hat es auf den Schrank gelegt, und diese Praline lag fast 24 Stunden auf dem Schrank, wo wirklich mehrere Leute Zugang gehabt haben. Und die Christa hätte die Möglichkeit gehabt, diese Praline wieder wegzunehmen. Also das ist, ich habe so das Gefühl, es hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt bei ihr. Das ging ja alles unheimlich glatt. Also der erste Mord, der Arzt kommt, ja, ach Gott, ihr Mann war Alkoholiker, der hat ein Magengeschwür gehabt, der wollte sich nicht operieren lassen, Magendurchbruch. Genauso beim Schwiegervater, beim Valentin Lehmann, Herzinfarkt. Der Mann hat eine Herzschwäche gehabt, man hat da nicht groß nachgefragt. Und ich bin sicher, auch dieser dritte Fall mit der Anni, der wäre nicht aufgedeckt worden, wenn dieser Hund nicht gewesen wäre. Also erst der Hund hat diesen Arzt dazu gebracht, die Polizei zu rufen, und dann erst wurde die Untersuchung eingeleitet.
Ja, also mir ging es beim Lesen ganz genauso. Das finde ich sehr interessant, dass Ihnen das jetzt als Autor so geht. Ich habe mir immer überlegt, haben Sie diese Christa Lehmann so angelegt, oder aber durch Ihre Quellen ist es Ihnen tatsächlich so gegangen. Sie ist ja auch sehr ambivalent in Ihren Äußerungen und Ihrem Verhalten. Sie wirkt auch mal sehr unsympathisch beim Gerichtsprozess, oder auch vorher fragt sie nicht sehr oft nach ihren Kindern. Sie regt sich hauptsächlich auf beim Prozess, wenn die Nachbarinnen sehr schlecht über sie reden. Mhm. Und genau dieser dritte Mord, dieses Motiv, dass sie eigentlich die Mutter umbringen wollte, weil sie sich vielleicht auch mal beschwert hat über ihren Lebenswandel und dass die Anni mehr daheim sein müsste, es wäre ja alles zu viel gewesen, das ist für mich kein starkes Motiv. Also das wundert mich immer noch, und ich habe mich dann gefragt, wenn sie nicht erwischt worden wäre, wenn jetzt der Hund nicht gewesen wäre, ob sie weitergemacht hätte, weil, wie Sie gerade eben gesagt haben, es so einfach war vorher, und ob sie sich dann doch so ein bisschen als Herrin über Leben und Tod gesehen hat. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr rausbekommen.
Nee, werden wir nicht rausbekommen. Aber es ist auch mein Eindruck. Und ich habe auch das Gefühl, als sie verhaftet worden ist, das war eine Erleichterung für sie.
Bevor wir jetzt gleich nochmal natürlich drüber reden, wie Sie recherchiert haben, das ist ja auch noch ganz spannend, müssen wir, glaube ich, erst über die Christa Lehmann doch nochmal ein bisschen was sagen und ihre Lebensumstände. Weil es klingt natürlich schlimm, hat den Mann, den Schwiegervater und aus Versehen die Freundin umgebracht. Ihr wurde vorgeworfen, sie ist die kaltblütige Mörderin. Aber wer war das eigentlich? Ist ja jetzt schon mal ein bisschen angeklungen. Und Sie haben das finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht in dem Kapitel 34. Wenn Sie uns das nochmal vorlesen, wo man, glaube ich, ganz gut erkennt, in welchem familiären Umfeld, in welchem häuslichen Umfeld, wie kalt, wie gefühllos, wie gewaltsam das auch dazu ging. Ich glaube, es ist eine typische Situation, oder viele Frauen, die in den 50er Jahren so alt waren wie Christa Lehmann, haben das ähnlich erlebt. Also uns beide, Ulrike Weil und mich, hat es beide geschüttelt. Wir haben uns da schon drüber unterhalten und wir waren sehr froh, dass wir heute leben. Weil da hat sich mit den Frauen doch einiges verbessert, glaube ich, die Situation. Aber lesen Sie uns das bitte gerade mal vor.
Du bist 21, als das erste Kind kommt, ein Junge. Mit Grausen erinnerst du dich an die erste Zeit deiner Ehe. Dein Mann zieht mit dir in die Wohnung seiner Eltern ein. Deine Schwiegermutter bevormundet dich, weiß alles besser. Dein Schwiegervater blüht regelrecht auf, wenn du dich mit deinem Mann streitest. Je mehr die Fetzen fliegen, desto mehr leuchten die Augen des alten Lehmann. Als das Kind gestorben ist, damals, als die Amis einmarschiert sind, da wohnt er noch bei den Schwiegereltern. Erst 4 Monate ist der Bub alt. Fliegerangriffe nachts, Angriffe am Tag, Bomben, Feuer, Angst, Hunger, Unterernährung, Tod. Wo Säuglinge wie die Fliegen gestorben sind. Krankenhaus, Magen- und Darmstörungen, tut uns leid. Einige Jahre später ist der Franz gekommen. Da habt ihr eine eigene Wohnung, dein Mann und du. Im gleichen Haus ist eine frei geworden, im 3. Stock. Du atmest auf, fühlst dich befreit, hoffst, dass alles neu anfängt. Aber nichts ändert sich. Dein Mann sitzt die meiste Zeit unten bei seinen Eltern, und der Schwiegervater ergötzt sich an jedem Streit. Der Franz, ein besonderes Kind, hat jeden Pfennig gespart, und am Monatsende, wenn dir das Geld ausgegangen war, ist er zu dir gekommen und hat gesagt: Mutti, hier, nimm das Geld von meiner Spardose, du brauchst das Geld. Dann fängt dein Mann an, fremd zu gehen. Das ist keine neue Erfahrung für dich. Dir fällt die Hochzeitsnacht ein, das Buffetfräulein. Eine seiner Schlampen bringt er in die Wohnung seiner Eltern mit. Die Schildknecht geht dort ein und aus. Du weißt, dass er mit ihr ins Bett geht. Selbst die Nachbarn tratschen hinter deinem Rücken. Du könntest sie rauswerfen. Es ist dir egal. Du denkst, wenn der die hat, lässt er mich in Ruhe. Dann wirst du krank. Er schleppt die Schildknecht an als Haushaltshilfe. Du hättest schreien können. Du beißt dir auf die Zunge. Es ist dir egal.
Ganz schlimm, also dass auch der Schwiegervater noch sich ergötzt, und auch ihr eigener Vater sagt ja auch, also kurz nach der Hochzeit kommt sie ja zu ihrem Vater und sagt: Hilf mir hier raus, das ist alles ganz anders, als ich mir das vorstelle. Und der Vater sagt: Jetzt hast du geheiratet, jetzt musst du. Und denkt: Ach, wie schlimm, ganz allein steht diese Frau verloren da auf der Welt und weiß nicht ein und aus, was natürlich nicht dazu führt, dass man sagen kann, es ist eine gute Lösung, deshalb jemanden umzubringen, natürlich nicht, aber tatsächlich, da in dem Punkt kann ich sie verstehen. Ich finde auch, es gibt Stellen, da wirkt sie unsympathisch, und auch diese Sache, dass sie überhaupt zu einem Mord fähig ist, ist unsympathisch, aber dann wiederum, ja, wird einem schon ganz, also es geht ans Herz, was diese Frau erlebt hat. Wie ist es Ihnen gegangen, Herr Landin? Ist Ihnen die Christa Lehmann sympathisch oder nicht?
Ja, sowohl als auch. Also ich bin immer noch, auch nachdem ich das Buch geschrieben habe, hin und her gerissen. Mhm. Also auf jeden Fall ist sie nicht die Wormser Gifthexe, die kaltblütige Mörderin. Aber ja, also sie hat ihre Strafe schon verdient. Wobei die Strafe, die sie bekommen hat, die sollte niemand erleben. Also das ist, wär heute wahrscheinlich auch nicht mehr möglich, ne? Also das war zu einer Zeit, als es noch Zuchthaus hieß. 1969, glaube ich, war das, hat es eine Strafrechtsreform gegeben unter Gustav Heinemann, wo dann mehr der Resozialisierungsgedanke anstatt der Strafgedanke in den Vordergrund gekommen ist. Und sie war die ersten Jahre in einem Frauengefängnis in Neuwied, war das, glaube ich, das von einer Nonne geführt worden ist, unter der sie sehr gelitten hat. Und am meisten hat sie gelitten, und das finde ich eigentlich auch das Schlimmste, dass sie über 10 Jahre ihre Kinder nicht gesehen hat. Also das muss man mal vorstellen, die waren 5 oder 6 Jahre alt, der Franz und die Bärbel, und der Kleine, der war ein Vierteljahr alt, den hat sie eigentlich nur als Baby gesehen.
Jetzt gibt's dieses Buch, es gibt auch viele Akten, oder naja, viele gibt's nicht, sondern aber in einige Akten konnten sie Einsicht nehmen. Sie haben vor allem die Zeitungsartikel aus der damaligen Zeit gelesen, aber das reicht natürlich noch nicht, um die Christa Lehmann, denke ich, voll als Figur lebendig werden zu lassen. Da hat's dann ihr schriftstellerisches, ihre Methode des Schreibens auch gebraucht. Also es brauchte ein bisschen Fiktion. Sie mussten schon auch was erfinden. Sie wollten ja einen Roman erzählen und kein dokumentarisches Buch schreiben. Und da stelle ich mir jetzt aber vor, gerade bei so einer historischen Figur, wo es auch um so ein wirklich dokumentiertes Verbrechen geht, das ist doch auch schwierig, oder? Wie viel Erfindung, wie viel Fiktion haben Sie gebraucht, damit das ein flüssiges Buch wird? Und wie viel haben Sie sich aber überhaupt zugestanden? Wie viel ist da erlaubt, damit man die Figur nicht verfälscht?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Also das war wirklich Neuland für mich. Also die Krimis, die ich schreibe, die sind alle fiktiv, wobei die Authentizität, schwieriges Wort, natürlich eine große Rolle spielt. Also das soll schon authentisch sein. Ich habe auch Leute bei der Polizei, einen Pressesprecher damaligen in Mannheim, der mir viele Informationen gegeben hat. Das soll also schon in sich stimmig sein. Aber hier war das wirklich was Neues, weil ja auch die Lösung war ja auch vorgegeben. Also es ist, die Frau Weil hat gesagt, es ist ein Krimi, da gebe ich Ihnen recht, aber es ist auch kein Krimi oder es ist auch ein bisschen was anderes. Das war schon schwierig und ich habe am Anfang losgelegt mit dem Recherchieren. Mein Sohn hat mich auf das Thema gebracht, sonst ich wäre da gar nicht drauf gekommen. Und ich habe unheimlich viel Material gesammelt und war irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, was mache ich mit dem Zeug? Und ich habe dann wirklich die Sachen ein paar Monate weggelegt und habe dann nach 3-4 Monaten, habe ich dann mal gesagt, okay, dann probiere ich es und habe einfach das erste Kapitel geschrieben und habe dann plötzlich gemerkt, lass deine Recherchesachen liegen, auf die kann man zurückgreifen, wenn man wirklich Fragen hat, aber ich habe dann wirklich angefangen zu schreiben und es ging also ich habe noch nie so schnell eine erste Fassung geschrieben, das waren vielleicht 8 oder 10 Wochen und dann war das fertig. Und auch interessant, das ist in einer ganz anderen Arbeitsweise wie die anderen Krimis, die entstanden sind. Also das Buch besteht aus 3 Erzählperspektiven, würde ich sagen. Da ist einmal die Erzählebene, wo die Handlung beschrieben wird, wo die Verhöre mit der Christa Lehmann beschrieben werden, wo die Gerichtsverhandlung beschrieben wird. Dann ist die Ebene, was ich eben gerade vorgelesen habe, wo die Christa zu Wort kommt. Allerdings nicht in der Ich-Form, sondern in der Du-Form. Also ich habe beides ausprobiert und habe gemerkt, mit der Du-Form hat man so ein bisschen mehr Distanz und das bekommt mir auch. Und das dritte ist dann der Autor, der Walter Landin. Das ist durchaus autobiografisch, was da drin ist. Das waren diese 3 Ebenen und die habe ich eigentlich beim Schreiben, war das nebeneinander. Ich habe also wirklich, als ich mit der ersten Fassung fertig war, habe ich 3 Teile gehabt und erst im zweiten Schritt dann versucht, wie kann man das zusammenmontieren. Also so habe ich noch bei keinem Krimi gearbeitet. Aber das hat unheimlich Spaß gemacht auch.
Ja. Ulrike Weil, Krimikennerin und außerdem, wenn ich das sagen darf, mit einem Polizeibeamten verheiratet. Also hat ein bisschen Einblick in die Materie, auch in die echte. Als du es gelesen hast, ich finde ja gerade, es wird ja eben auch der Gerichtsprozess und die Arbeit auch des Kommissars und seines Assistenten und so wird beschrieben unter dem formalen Gesichtspunkt jetzt, dass es ja auch eine flüssige Geschichte sein soll. Wie hast du es gelesen? Fandst du es immer authentisch oder gab es da auch Hakenstellen?
Also ich fand es auch authentisch. Also ich habe mich teilweise zwischendrin fürchterlich aufgeregt. Also ich war sehr emotional.
Über was?
Zum Beispiel einfach auch, wie die Nachbarinnen agiert haben, wie der Staatsanwalt agiert hat. Und dass es möglich war, unter anderem, dass ein Arzt, der im Euthanasieprogramm der Nazis war, dass der über sie urteilen durfte. Der Richter hat wohl auch eine Nazi-Vergangenheit gehabt. Das war wohl real. Das habe ich auch mit meinem Mann diskutiert, so ein bisschen. Mich hat das mit den Kindern, dass sie da keinen Kontakt haben, dass sie versucht haben, den Kontakt überhaupt ganz einzuschränken. Sie durfte ja nicht mal eine Glückwunschkarte zur Verlobung ihres Sohnes schreiben, aus welchen Gründen auch immer. Und gerade heute Morgen haben wir beim Frühstück noch mal kurz darüber gesprochen und da hat er erzählt, es ist vor einigen Jahren in Pirmasens auch einen Fall gab, wo eine Frau ihren Mann umgebracht hat, aber halt nicht quasi geplant, sondern der hat sie auch immer geschlagen und sie hat sich irgendwann gewehrt und hat ihn erstochen, hat danach die Polizei angerufen und hat gesagt, ich habe meinen Mann umgebracht. Und das hat ihr eigentlich schon sehr leid getan. Es bekam auch keine hohe Haftstrafe, weil es eben in Notwehr gewesen war. Und sie hat vielleicht 5 Jahre oder so, das wusste jetzt nicht mehr so genau. Und ich habe mir dann halt überlegt, gut, die Christa Lehmann, natürlich hat sie das geplant, natürlich kann man das als Heimtücke bezeichnen, aber wir haben das vorher schon angesprochen, natürlich hat sie sich auch gewehrt, halt anders und im Nachgang. Ich meine, sie wurde ja auch ein bisschen animiert von ihrer Schwiegermutter, die gesagt hat, ich würde dem Alten was ins Fressen geben. Ja. Das kam immer wieder vor in dem Buch. Also scheint es sie auch sehr beschäftigt zu haben. Also war es vielleicht doch ein Anreiz. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob in heutiger Zeit so ein Urteil noch möglich gewesen wäre, ob so überhaupt so ein, also diese Agierenden in diesem Prozess, diese Zusammenstellung, das wäre heute undenkbar gewesen, denke ich mir. Und natürlich auch das Bild, das von der Christa Lehmann dann propagiert wurde, sei es in den Medien. Das war ja von vornherein hat es ja schon festgestanden. Sie war eine heimtückische Mörderin und natürlich hatte sie vorher schon schlechten Umgang und war vergnügungssüchtig und es kann ja nur sein, dass sie dann halt mordet oder zur Mörderin wird. Also im Grunde genommen hatte sie wohl nicht viel Chancen, da auch ein anderes Urteil zu bekommen. Und das hat mich fürchterlich aufgeregt. Und sie haben das, finde ich, also mir ist es so gegangen, dargestellt. Ich spreche jetzt nochmal diese Annemarie an, die Freundin des fiktiven Polizeibeamten, die ja eigentlich von der Presse beeinflusst, sie ja auch sehr heimtückisch und als Gifthexe von Worms und so gesehen hat, sogar versucht hat, ihren Freund zu bearbeiten, der sie als verzweifelte Frau gesehen hat. Und nein, sie ist eine Gifthexe. Und dann sitzt sie in dem Prozess und ihr Bild wandelt sich. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, dass sie das über diese Figur versucht haben oder halt getan haben, dass dann auch das Bild von der Lehmann vielleicht ein bisschen gerade gerückt wurde. Mhm.
Was ich dann in dem Punkt auch noch wirklich sozusagen notwendig finde, und da braucht es dann ja ihre kreative Arbeit, vielleicht auch die Fantasie. Also man weiß, dass die Christa Lehmann ja wohl zum Teil auch, ich weiß nicht, ob sie bereut hat, aber ihr ging es ja auch nicht gut. Sie hat mehrfach versucht, sich umzubringen.
Auf ganz schreckliche Art und Weise.
Genau, das können Sie jetzt nämlich gleich auch nochmal vorlesen, Seite 286, gerade so dieser erste lange Absatz, wo man denkt, ja, da bleibt es dann doch auch beim Leser, dass er, ja, ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich sein eigenes Bild zu machen. Wie sehe ich jetzt diese Frau? Also das fand ich auch gut, dass sie da sozusagen nichts vorgeben. Sie ergreifen nicht für mich als Leserin Partei, sondern sie versuchen es zu schildern von allen möglichen Seiten. Und das fand ich auch eine ganz starke Seite von der Christa Lehmann. Man kann natürlich nicht ganz in sie reingucken, aber ich finde, das spricht schon vieles ja für ihre seelische Verfassung, wenn Sie das gerade mal lesen.
Sie darf ihre Kinder nicht sehen, aber sie kann ihnen schreiben. Und manchmal kommt eine Antwort. Die Behörden bedrängen sie. Die Anstaltsleiterin in Neuwied redet auf sie ein. Sie soll ihre Kinder zur Adoption freigeben. Es sei besser für die Kinder. Sie zögert, hat Angst, sie ganz zu verlieren, hat Angst, eine unumkehrbare Entscheidung zu treffen, fragt sich, was ihre Kinder später von ihr denken werden. Die Kinder sind ihr ganzer Halt. Sie kann es nicht mehr ertragen. Alles wächst ihr über den Kopf. Nur eines will sie, dem Schmerz ein Ende bereiten. Sie schluckt alles, was ihr in die Hände fällt. Rostige Nägel, Reißzwecken, Haarnadeln, alles. 4 Wochen arbeitet sie weiter mit heftigen Schmerzen, fehlt keinen Tag bei der Arbeit, dann bricht sie bei der Arbeit zusammen, Kolleginnen machen Meldung, sie kommt ins Krankenhaus nach Zweibrücken, wird operiert, kommt zurück in die Haft, muss der Anstaltsleiterin versprechen, das nie wieder zu tun und schluckt am nächsten Tag gleich wieder 2 Nägel, die sie nach mehr als einer Woche und unter vielen Schmerzen auf natürliche Weise verliert.
An der Stelle kann man jetzt doch auch noch mal kurz über Ihre Form sprechen, wie Sie das erzählen. Gerade hier merkt man ja, es sind sehr kurze Sätze, die zum Teil auch einfach nur, dass da kommt Schlagwort auf Schlagwort, da ist manchmal gar kein Verb mehr drin und so. Und das machen Sie ja häufig. Ist das Ihr Stil, weil das halt Ihr Stil ist, Herr Landin, oder haben Sie das hier bewusst so knapp gehalten, um sich auch vor der Emotion zu schützen, die Sie ja, wie gesagt, dem Leser überlassen?
Ich denke, im Lauf des Romans ändert sich der Stil auch ein bisschen. Also das ist ja jetzt aus dem letzten Kapitel, das Buch ist in mehrere Teile eingeteilt. Und das ist der letzte Teil, der nennt sich Zuchthaus. Und da habe ich wirklich lange überlegt, wie ich das gestalten kann. Und in diesem, das ist auch mit der kürzeste Teil, das sind 20, 25 Seiten. Und da sind auch weniger erzählende Passagen drin, sondern da wird die Sprache schon verknappt. Die Sätze werden kürzer, es sind einige Zitate von ihr dabei. Also das war schon eine bewusste Änderung. Auch aus oder weil ich irgendwie keine Möglichkeit gesehen habe, das jetzt so irgendwie lustig oder jetzt nicht lustig, aber einfach in einer erzählenden Form das zu schildern, weil das, was sie wirklich erlebt hat oder erlitten hat im Gefängnis, das ist schon unheimlich schlimm.
Also in diesem Zusammenhang finde ich das, also gerade immer mit alles, Punkt. 4 Wochen arbeitet sie weiter, Punkt. Mit heftigen Schmerzen, Punkt. Empfinde ich das irgendwie als nachhaltiger, wenn man das so liest. Also das irgendwie drückt es für mich auch diese Einsamkeit aus, die sie da empfindet. Also ich finde es schon sehr gekonnt in diesem Moment eingesetzt, dieses Stilmittel der ganz kurzen, knappen Sätze.
Und ich finde, es verbindet sich gut damit, was ja für einen Roman auch ungewöhnlich ist. Sie zitieren ja am Ende, also man sieht es ja auch quasi in den Fotos, da sind ja Zeitungsausschnitte drin, also die Artikel, die das Ganze ja noch eigentlich authentischer machen, wo man wirklich merkt, es ist ein dokumentarischer Fall. Man kann das in dem alten Schriftsatz nachlesen und so. Und das, finde ich, führt dann ganz gut dahin, weil das ja auch schon fast so eine journalistische, so eine Zeitungsform ist, so eine Sprache, so dass man da den Übergang vielleicht sogar ein bisschen leichter findet. Jetzt haben Sie die Zeitungsartikel. Wie ist es mit den Akten? Das Ganze ist ja juristisch aufgearbeitet. Wäre es dann nicht leichter gewesen zu sagen, ich lese das alles durch und dann habe ich ja alles schwarz auf weiß, dann kann mir gar niemand an den Karren fahren? Wie weit sind Sie da gekommen?
Ja, das wäre eine tolle Möglichkeit gewesen. Also ich habe versucht, ich war im Stadtarchiv in Worms, wobei da nicht viele Akten sind. Also ich habe einige Sachen von dem Oberkommissar, der ermittelt hat, also so ein paar Zettel, wo er Anweisungen gegeben hat, zum Beispiel an die Presse wegen dem Schokopilz, dass da in dem Kaufhaus, und Hinweis an den Rundfunk, dass die da eine Durchsage machen. Also da gibt's einige Sachen, aber die ganzen Akten sind im Landesarchiv in Speyer. Und ich habe dann versucht, über die Landesstaatsanwältin, also jetzt nageln Sie mich nicht fest wegen Begriff, in Mainz. Und da hieß es also, das kann man nur auf Antrag, und eigentlich sind die Akten bis 2064 sind die gesperrt. Das war dann bei mir, ich habe dann wirklich lange hin und her überlegt, ob ich so einen Antrag stelle. Und ich war dann wirklich so im Konflikt mit dem Fiktionalen und mit dem mit den Tatsachen. Mein Sohn hat gesagt, du musst die Akten angucken, du musst das alles wissen. Und ich habe mich dann letztendlich dagegen entschieden, weil ich wirklich Angst gehabt habe, dann wird's ein wirklich ein reiner, dann wird's ein Tatsachenroman und das soll's wirklich nicht sein. Also da habe ich auch oder ein Sachbuch, da habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Also die Fakten, das Verbrechen, die Ermittlungen, vor allen Dingen auch der Ablauf der Gerichtsverhandlung ist ziemlich authentisch. Also da gibt's in der Wormser Zeitung war über jeden Tag eine Riesenseite Bericht drin, wo also wirklich sehr sehr gut als Gerichtsreporter wirklich toll dieses zusammengefasst worden ist. Wobei, was Sie, Frau Weil, gesagt haben, ich habe da auch, gerade was den Prozess angeht, wirklich Wut gehabt. Wobei, wenn man's historisch sieht, ist natürlich einiges zu erklären. Die Nationalsozialisten haben, ich glaube, das war 1934, haben die eine Verordnung rausgegeben, dass Frauen nicht mehr Jura studieren dürfen. Also die ganzen Jahre, wo die Nazis an der Macht waren, hat es keine Rechtsanwältinnen, keine Staatsanwältinnen, keine Richterinnen gegeben. Und jetzt ist 1945 plötzlich das tausendjährige Reich zusammengebrochen. Und da sind jetzt natürlich nur Richter da, die vorbelastet sind. Also es war ganz schwierig, da unbelastete Richter zu finden. Ich würde sagen, das ist fast unmöglich gewesen. Aber das, also was ich auch im Nachhinein nicht verstehen kann, dass ein Gutachter, der wirklich am Euthanasieprogramm beteiligt war, dass der so ein Ansehen hat, dass der auch als er in Rente gegangen ist, der ist irgendwann Mitte der 60er Jahre gestorben. Der hat auch als Rentner, als Pensionär, hat der immer noch Gutachten verfasst. Also das ist schon heftig.
Wie ist es denn überhaupt jetzt 70 Jahre nach den Taten, die Christa Lehmann gemacht hat? Ihr Buch ist jetzt schon ein kleines Weilchen auf dem Markt. Andere haben es gelesen. Gibt es da Rückmeldungen? Wie reagieren denn vielleicht die aus Ihrem Umfeld da draus? Oder haben Sie da irgendwas gekriegt an Rückmeldungen?
Ja, das ist auch eine neue Erfahrung im Gegensatz zu den fiktiven Krimis, die ich geschrieben habe. Es hat sich unter anderem der Enkel der Apotheker gemeldet, in der Christa Lehmann das E605 gekauft hat. Sie hat ja der Polizei mehrere Storys erzählt. Zuerst hat sie es von ihrem Vater, dann hat sie erzählt, sie hat es von ihrem Schwiegervater. In Wirklichkeit hatte sie es erworben in der Apotheke. Und von dem Mann, von dem Enkel, habe ich auch was Interessantes erfahren, weil meine Mutter hat mir immer erzählt, das konnte man ganz frei kaufen, das war auch so, aber die Drogisten und die Apotheker mussten ein sogenanntes Giftbuch führen. Und da wurde also, wenn jemand E605 gekauft hat, wurde eingetragen Name, Adresse und das Kaufdatum. Und dieser Enkel hat den Nachlass seiner Großeltern da auf dem Speicher gefunden und hat es ausgewertet. Und die Giftbücher von 1952 bis 1954, die waren nicht dabei.
Aha.
Also wahrscheinlich, es ist zu erwarten, dass die wahrscheinlich jetzt in Speyer im Archiv sind und wahrscheinlich die Polizei die beschlagnahmt hat und dann als Asservaten behandelt hat. Ja, dann haben sich noch mehrere Leute gemeldet, die aus der nächsten oder übernächsten Generation sind, auch von Opfern und so weiter. Und es kommt dann manchmal so eine Kritik, ja, also der jetzt ermordet worden ist, der war ja eigentlich ganz anders. Der war ja gar nicht so ein Ekel, wie er da in dem Buch steht. Oder im Grunde, das ist für mich sehr, sehr interessant. Das sind Mosaiksteinchen, wo ich auch dranbleiben will und das Gespräch suche und auch mir das gerne anhöre und dann neue Erfahrungen sammle. Wobei für mich ist es erstmal, als ich das Buch geschrieben habe, nicht so das Entscheidende gewesen. Ich habe bestimmte Quellen gehabt, ich habe bestimmte Zeitzeugen gehabt, auf die ich mich berufe, und die haben mein Bild von Christa Lehmann geprägt. Und ich behaupte jetzt nicht, dass das ein gültiges Bild ist. Wenn ich andere Quellen gehabt hätte, andere Zeitzeugen, mit denen ich geredet hätte, dann wäre vielleicht ein ganz anderes Bild rausgekommen. Für mich war wichtig, dass meine eigene literarische Fiktion, dass die stimmig ist.
Mhm. Ja.
Ich kann nicht in die Frau reinschauen. Natürlich wäre ich unheimlich dran interessiert, mit der Frau zu reden, falls er noch lebt. Theoretisch könnte es möglich sein. Die wäre jetzt, ich glaube, 99, ja.
Oder fast 100,
ja. Ja, 98, 1923 geboren, also.
Ja, das soll man vielleicht noch dazu sagen. Man weiß ja nicht, was aus ihr geworden ist.
Also ich habe da auch keine Informationen gekriegt, wobei ich jetzt auch wieder sagen muss, dass ich da nicht hartnäckig dran geblieben bin. Ich habe an das Standesamt in Worms geschrieben. Das Problem ist, dass das aus Datenschutzgründen wahrscheinlich gar nicht rausgegeben werden darf. Also sie hat 1977 ist sie freigekommen nach 23 oder 24 Jahren Haft. Sie war zu dreimal lebenslänglich verurteilt. Das gibt's ja heute auch nicht mehr. 1969 ist das ja abgeschafft worden und da ist jetzt die besondere Schwere und Sicherungsverwahrung und so. Und sie hat eine neue Identität gekriegt und die Identität ist einmal ja so halb gelüftet worden, als die Bild-Zeitung einen Bericht gebracht hat, dass sie in irgendeinem Betrieb gearbeitet hat und da soll das rausgekommen sein, aber das ist verpufft. Also da hat der Arbeitgeber hat sich hinter sie gestellt und es ist bekannt, dass sie auch, nachdem sie in Rente war, da noch ausgeholfen hat und so weiter. Und es gibt also dieser Ernst Klee, der das Buch aus den 70er Jahren geschrieben hat, der hat 1995, glaube ich, in der Zeit nochmal einen großen Artikel über sie geschrieben und von da verlieren sich die Spuren. Es ist auch keinerlei Reaktion jetzt von ihren Kindern gekommen oder so, wäre natürlich auch interessant. Wobei, die werden unter einem anderen Namen leben. Ich weiß, der Kleine, der ein Vierteljahr alt war, ich weiß gar nicht, ob der... Sind jetzt auch alte Leute.
Ob der überhaupt weiß, wer seine Mutter ist.
Ob der überhaupt weiß, wer seine Mutter ist, ja. Ich meine, die beiden Älteren, die Bärbel und der Franz, die haben ja zum Teil, also von dem Franz weiß ich, der hat sie im Gefängnis besucht. Da war er aber auch schon über 20 dann. Und bei der Bärbel bin ich mir jetzt nicht sicher. Und wie gesagt, der Ferdinand, der taucht auch bei der Christa Lehmann nie auf. Mhm. Aber das war dann irgendwann jetzt so ein persönliches Neugier, also ich bin sehr, sehr neugierig auch und wenn es so Tratsch gibt und so, höre ich gerne. Meine Frau regt sich da immer ein bisschen auf. Die ist gar nicht vertratscht. Also ich höre mir das schon gerne an. Und da würde ich natürlich schon gerne wissen, was mit ihr passiert ist. Jetzt vom Literarischen her habe ich dann irgendwann akzeptiert, das erfährt man nicht und das ist eigentlich auch gut so. Also ich möchte da kein Enthüllungsbuch schreiben und sagen, die hat da irgendwo, ich weiß nicht wo, in Nordhessen oder irgendwo jetzt gelebt und die ist jetzt in einem Altersheim oder irgendwas. Das bleibt dann auch im Buch offen und das ist eigentlich auch dann gut so. Und da bin ich dann jetzt als Schreibender, bin ich auch damit einverstanden.
Ja, ich finde auch als Lesende, es stört mich überhaupt nicht, sondern da Sie ja am Schluss auch Ihren Ton ändern und ich finde, da gehen Sie sehr respektvoll damit um. Sie nennen das ja, sie wird entlassen, man weiß nicht genau, wo das ist. Sie beschreiben diese Szene auch mit, dass es in der Bild-Zeitung war und dass dann auch kurz mal jemand versucht hat, wisst ihr überhaupt, wer da arbeitet und so, das ist auch die Gifttheske, dass das dann versandet. Aber ich finde, mich als Leserin hat es nicht gestört. Wie ging es dir? Also für mich bleibt ja das Stärkste sowieso neben dieser interessanten Frau Christa Lehmann das Porträt der Zeit, das Ihnen sehr gut gelingt, finde ich. Also von dem, was ich von Omas und Großtanten und so weiß, denke ich, ach du liebe Zeit. Also das ist auch mir immer noch sehr lebendig in den Bildern, die Sie schildern. Wie ging es dir, Uli, so jetzt am Ende mit dem, Schluss, dass es so offen bleibt? Was wird aus der Christa Lehmann? Fehlt dir da was?
Also ich muss zugeben, ich habe dann doch mal kurz nachgegoogelt. Das haben Sie mit Sicherheit auch erlernt. Da ist natürlich nichts dabei rausgekommen. Und dann war das aber auch gut. Man kann ja nichts irgendwie erfinden, wenn man nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Also ich finde, Sie haben dadurch, Sie haben ja geschrieben, es bleibt so im Dunkel und so im Schleier. Na, und da haben Sie ja sehr gut geschildert, dass man halt jetzt da kein endgültiges Ende für Sie finden kann.
Und das können wir ja vielleicht gerade zum Schluss jetzt auch nochmal Ja, lassen wir es also mit
vielleicht
dem...
Vielleicht ganz kurz noch eins, was mich bei der ganzen Recherche am meisten überrascht hat. Es ist ja wirklich ein sehr spektakulärer Fall gewesen, der wirklich durch die Presse, durch Fernsehen, also Fernsehen 1954, gut, gab es schon, aber war nicht so, Rundfunk gegangen ist. Das war die Tatsache, dass meine Mutter, die ist 1928 geboren, meine Tante, gleicher Jahrgang wie die Christa Lehmann, dass beide damit gar nichts anfangen konnten. Also es hat mich wirklich überrascht, weil also bei uns...
Obwohl sie dort gelebt haben.
Das, ja, in Dirmstein, das sind so 7-8 Kilometer von Worms weg, eine falsche Tante, der Mann, der kam aus Horschheim, aus Worms, und weder meiner Mutter noch meiner Tante war das, also ich war mir da sicher, als mein Sohn mich da drauf angestoßen hat, dass die zumindest da was mit anfangen können, aber das...
Und das finde ich ja sehr erstaunlich, denn
war erstaunlich, ja.
Durch die Taten von der Christa Lehmann, die ja auch in der Zeitung standen, da hat sie ja quasi, wenn man das so nennen kann, eine Mode ausgelöst. Ja. Also es haben sich danach Menschen, entweder weil sie sich selber umgebracht haben, mit E605 umgebracht, oder es begannen, das wurde ja dann auch Schwiegermuttergift genannt, also sie hat quasi E605
Wormser Gift, das war ja
populär
auch,
gemacht. Ja.
Ja. Ja. Also ein Dirmsteiner Großbauer, der irgendwie bankrott war, hat sich auch um 1960, hat auch E605 genommen, und ein schrecklicher Tod irgendwo. Ne?
Ja.
Also entwickelt ist das E605 von den Nazis, allerdings nicht als Kampfmittel, sondern wirklich als Pflanzenschutzmittel. Und amerikanische Soldaten haben Kanister mitgenommen in die USA. Dort ist es zur Serienreife gebracht worden und ist dann wieder praktisch importiert worden von Monsanto, und der Vertrieb in Deutschland lief über Bayer Leverkusen.
Ja.
Und das da schließt sich dann irgendwie der Kreis auch wieder.
Also ich kannte das Gift als Kind auch. Ja, ich bin auf so einem kleinen Bauernhof groß geworden, und mein Vater hatte das auch eben als Pflanzenschutzmittel und hat uns immer gewarnt. Also hat uns das gezeigt, und bitte nicht anfassen. Ich habe so einen Horror gehabt, so Angst davor gehabt. Ich habe wirklich nicht mal das Behältnis irgendwie angefasst, weil wie es ihnen ergangen ist, als sie aus diesem Krug getrunken haben, da muss man sterben. Also das habe ich noch so richtig vor Augen. Also es war schon ein Begriff, dieses Gift.
Ja, das Titelbild ist ja auch die Verpackung, ne? Das ist also wirklich von E605. Ja. Wie das damals verkauft worden ist. Also mein Großvater hat es als weißes Pulver gehabt. Das musste man so anrühren. Die Christa Lehmann hat es in Ampullen gehabt, in so kleinen Ampullen. Ich weiß nicht, ob das Plastik oder Glas, wahrscheinlich Glas, weiß ich nicht, die dann schon fertig dosiert waren. Aber mein Opa hat es immer, das Pulver, und dann so... Mit dem Kochlöffel.
In der Gärtnerei. Ich komme ja aus einer Gärtnerei, da gab es einen abgeschlossenen Giftschrank, und da waren kleine Dosen. Ich vermute, dann war es auch ein Pulver mit so einem ganz schlimmen Totenkopf, mit so einem gekreuzten Knochen.
Ja, ja.
Also ja, als Kind, man hat dann Respekt gehabt, genau. Gut, zum Schluss würde ich Sie nochmal bitten, Herr Landin, wir wissen nicht, was aus Christa Lehmann geworden ist, und ich finde, damit gehen Sie ja sehr respektvoll um. Wenn Sie noch was rausfinden und ein weiteres Buch drüber schreiben, ich würde es lesen, es würde mich auch interessieren, ich denke Ulrike Weil auch, und dann lesen Sie uns doch bitte jetzt gerade zum Schluss den allerletzten Absatz nochmal vor.
Ich würde Christas Geschichte gern zu Ende erzählen, ein Todesdatum präsentieren. Friedlich eingeschlafen, nachdem sie die letzten Jahre in einem Pflegeheim verbracht hatte, gebrechlich, aber geistig voll da, oder dement in ihrer eigenen Welt versunken, befreit von der Erinnerung an die Giftmorde. Oder Christa Lehmann, die lange nicht mehr Christa Lehmann heißt und doch immer die Giftmörderin bleiben wird, lebt noch inmitten ihrer Enkel und Urenkel. Damit kann ich nicht aufwarten. Ich könnte einen Schluss erfinden, ein Treffen mit ihr beschreiben, ihr Worte der Reue in den Mund legen, Worte, die der Richter im Prozess vor dem Schwurgericht in Mainz vermisste. Die Geschichte der dreifachen Giftmörderin zu einem guten Ende bringen, aber das hört sich falsch an. Zu Christa Lehmann passt kein Happy End. Christa Lehmanns Spur verliert sich im Nichts. Ein Schleier des Vergessens legt sich über die Frau, die früher Christa Lehmann war. Ein Schleier, der sie verbirgt vor Neugier und Sensationslust. Ein Schleier, der sie in Ruhe lässt.
Im Literaturpodcast von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern ging es heute um Walter Landin und seinen Roman Wormser Gift, die Geschichte der Christa Lehmann. Und darüber sprachen der Autor Walter Landin, Ulrike Weil, die Leiterin der Stadtbibliothek Pirmasens und Kerstin Bachtler.